Heute im Podcast der Immobilieninfluencer Tomislav Primorac, der unter dem Namen ImmoTommy auf TikTok kürzlich die Milliardenmarke an Views geknackt hat. Wir sprechen über seinen rasanten Social-Media-Aufstieg, über Immobilien und seinen Weg. Let's go!
Und mir hat einfach komplett das finanzielle Wissen gefehlt und ich sehe es eben heute in der nächsten Generation die gleichen Fehler. Und entsprechend dessen finde ich das cool, dass das ankommt, was ich mache und dass die Leute das auffassen. Und ich spüre ja auch das Feedback von den Menschen, dass es was bringt. Also ich kriege enorm viele Nachrichten von Menschen, die sich bedanken und sagen, hey, dank dir habe ich meine Schulden in den Griff bekommen. Dank dir ist mein Leben wieder intakt. Dank dir beschäftige ich mich überhaupt mit dem Thema Finanzen, was mich vorher gar nicht interessiert hat.
Willkommen bei Normal Gets You Nowhere. Mein Name ist Melvin Lamberti und ich treffe mich regelmäßig mit inspirierenden Menschen, die mir von ihren persönlichen Meilensteinen berichten und erzählen, was sie antreibt. Außerdem teile ich in diesem Podcast meine eigenen Gedanken zu diversen Themen, die mich und vielleicht auch dich beschäftigen. Das Gespräch soll dich inspirieren, dass auch du deinen individuellen Weg gehst. Also, viel Spaß mit dem Podcast. Wir sind zurück bei Normal Gets You Nowhere, Folge 24. Man könnte fast sagen, Abschluss des ersten Jahres. Und ja, ich bin hier mit ImmoTommy, Tomislav Primorac, richtig ausgesprochen?
Richtig.
Und ja, du, das Witzige vorweg erstmal, das ist unsere zweite Aufnahme. Wir haben schon mal Ende Mai eine Aufnahme gemacht, da hatten wir kleine technische Probleme und ja, jetzt sprechen wir wieder und ich finde es umso interessanter, was in diesen 4 Monaten passiert ist, also gerade auch so auf deinen Social-Media-Kanälen, da kommen wir gleich zu. Vielleicht ganz kurzes Intro, du bist 38 Jahre jung, immer noch?
Richtig, ich werde jetzt am 8. Oktober 39.
Siehste. Hast 2 Kinder, bist aus Stuttgart, bist Unternehmer und besitzt mehrere Immobilien. Aber wie würdest du dich selber vorstellen?
Oh Gott. Ja, es trifft eigentlich so ziemlich darauf zu. Also ich sage immer den Leuten, wenn ich gefragt werde auf der Straße oder von neuen Leuten, die ich kennenlerne, was machst du beruflich, dann muss ich tatsächlich immer selber überlegen, wie stelle ich mich am besten vor. Und damit es so einfach wie möglich ist, sage ich immer, ich mache was mit Immobilien. Denn jetzt zu sagen, ich bin Immobilienmakler, ich kaufe und verkaufe Immobilien und ich bin noch Influencer. Das überfordert die Leute.
Er macht in Immobilien.
Ja, ich mache was mit Immobilien und dann kommen in der Regel auch keine Fragen mehr. Weil sonst komme ich zu sehr in diese Erklärungssituation und nach dem 15. Mal habe ich dann keine Lust mehr.
Ja, ich habe irgendwo gelesen, ich weiß gar nicht, ob das auf einer Seite von dir war oder auf einer anderen, Europas größter Immobilieninfluencer. Mhm. Kann man das so sagen?
Kann man so sagen, ja.
Ja. Und das kann man so sagen, weil du, wie du gerade schon gesagt hast, eben nicht nur Unternehmer bist, nicht nur Immobilien machst, sondern auch ganz viel Social Media machst, da Influencer bist. Und jetzt hast du 397.000 Follower auf Instagram und 817.000 auf TikTok. Und ja, wir haben es gerade angesprochen. Wir haben ja Ende Mai den Podcast schon mal aufgenommen und da war es so, dass du auf Instagram 244.000 Follower hattest und auf TikTok 690.000. Und ich finde das so krass, weil ich eigentlich immer so die Meinung hatte, boah, heutzutage auf Instagram wachsen ist schon schwierig. Also TikTok, machen wir uns nichts vor, ne? Da gibt es viele, die das gut machen oder die auch gut wachsen. Aber auf Instagram so ein krasses Wachstum in der jetzigen Zeit, Chapeau.
Ja, ich bin selber überrascht. Also ich bin ja auch noch auf Facebook und YouTube vertreten zusätzlich. Und es ist immer interessant zu sehen, welche Plattform gerade mehr nach oben geht. Also es ist immer so eine Rallye. Mal ist es die Plattform, die schießt auf einmal nach oben, dann geht es wieder runter, dann ist wieder die andere Plattform, die schießt nach oben. Also es ist völlig interessant zu sehen, der Algorithmus von den verschiedenen Plattformen, was da gerade irgendwie wohl interessant ist oder interessanter als auf den anderen Plattformen, dass es da mehr nach oben schießt. Aber jetzt ist Instagram gerade, was den Wachstum angeht, ganz krass vorne.
Und sag mal, also die Zuhörenden, wenn die jetzt gerade nicht Insta oder TikTok oder so vor sich haben, sag denen mal, was du da so machst.
Also ich habe ganz platt damals angefangen mit reinem Immobilien-Content, deepen Immobilien-Content auch teilweise. Es ging eigentlich primär darum, ich habe die Kanäle gegründet, um neue Kundenströme zu generieren. Und das hat sehr gut funktioniert. Allerdings habe ich festgestellt, bei den ersten Gesprächen mit Leuten, die über Social Media reinkamen, dass das Immobilienthema noch ganz weit weg von denen entfernt ist, zu dem aktuellen Stand ihres Finanzwissens oder ihres Konsumdaseins, ne? Also ihres Konsumverhaltens. Das heißt, ich konnte gar nicht irgendwie groß reingehen in das Immobilienthema, weil da sind noch ganz andere Defizite gewesen, die man zur Seite schaffen muss, die sie einfach nicht wissen oder wissen konnten. Warum? Weil man lernt es nicht in der Schule, dann kriegst du es auch nicht im Elternhaus beigebracht. Und das hat mich schlussendlich auf die Idee gebracht, nicht nur diesen deepen Immobilien-Content zu machen, sondern schlussendlich den Trichter noch weiter zu öffnen und dann über Money-Hacks zu sprechen, über Sparmöglichkeiten, über Investmöglichkeiten, über Mindset-Themen und so weiter und so weiter.
Ja, du hast, es gibt ja auch einen Beitrag bei tagesschau.de, meine ich, wo du eben auch sagst, so du möchtest gar nicht nur Immobilien machen, sondern du möchtest, dass sich gerade junge Menschen mit dem Thema Geld auseinandersetzen und wirklich aktiv an ihrer finanziellen Bildung arbeiten und auch an ihrem Einkaufen, an ihrem Einkommen.
Vollkommen richtig, ja. Da gab es ein Interview von der Tagesschau, das gab einen Online-Beitrag und es gab auch einen redaktionellen Beitrag im TV, wo es dann eben diesen kurzen Ausschnitt von mir gab und ich gesagt habe, weil ich von mir selber ausgehe, wie war ich als junger Mensch? Und mir hat einfach komplett das finanzielle Wissen gefehlt und ich sehe es eben heute in der nächsten Generation die gleichen Fehler. Und entsprechend dessen finde ich das cool, dass das ankommt, was ich mache und dass die Leute das auffassen. Und ich spüre ja auch das Feedback von den Menschen, dass es was bringt. Also ich kriege enorm viele Nachrichten von Menschen, die sich bedanken und sagen, hey, dank dir habe ich meine Schulden in den Griff bekommen. Dank dir ist mein Leben wieder intakt. Dank dir beschäftige ich mich überhaupt mit dem Thema Finanzen, was mich vorher gar nicht interessiert hat.
Ja, und dann hast du wahrscheinlich gesagt, alles klar, da bekommst du so viel Feedback für, das ganze Thema ist so relevant oder deine Videos werden auch so oft geschaut. Ich glaube, wenn ich es richtig gesehen habe, hast du fast 1 Milliarde Views auf TikTok. Also ja. Das ist schon mal eine krasse Nummer. Und hast dann auch gesagt, okay, jetzt mache ich noch einen Podcast, jetzt mache ich einen Newsletter, also mach die ganze Bandbreite an Medien.
Richtig, richtig. Mit dem Podcast haben mich tatsächlich User auf den Gedanken gebracht, weil die gesagt haben, hey, deine YouTube-Videos wäre eigentlich echt cool, wenn du die irgendwie zu Podcasts machst, weil ich kann nicht immer gucken und hören, aber ich würde es mir gerne mal an der Autofahrt anhören. Und so ist dann schlussendlich mein Podcast entstanden. Also das war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, oh, ich mache jetzt nochmal ein soziales Medium auf, weil ich ja so wenig zu tun habe mit denen, die ich schon bediene, sondern die User haben mich drauf gebracht und dann habe ich einfach drauf gehört und bin denen nachgegangen. Und genauso wie mit dem Newsletter, das ist auch so ein Ding gewesen, die gesagt haben, hey, kannst du mal immer so ein paar Hardfacts raushauen als Newsletter, was gerade so abgeht in der Immobilienwelt. Und so ist dann auch eben der Newsletter entstanden, also Immo-News heißt der. Und ja, und da geht jede Woche ein Newsletter raus und der ist auch relativ spärlich und überschaubar, weil ich die Leute nicht überreizen will und überdonnern mit Informationen.
Ja, und jetzt hast du ja in sozialen Medien irgendwie hunderttausende Follower und man sieht ja auch, dass du echt viel Interaktion hast auf deinen Videos. Also die Leute diskutieren da ja, das eins der letzten Videos, was du gepostet hattest, war dieses Thema, was du alles umsonst kriegst an deinem Geburtstag. Da habe ich selber sogar kommentiert, weil ich jetzt am Freitag Geburtstag habe. Und das ist ganz witzig, weil auf einmal haben dann halt auch Leute mir irgendwelche Sachen empfohlen und meinten, komm nach Hannover, da kannst du das und das und das machen und am Ende noch ins Cinemax. Und also man merkt schon, du hast da echt eine echt vitale Community.
Ja, ja. Also das Engagement ist wirklich krass. Also das Engagement bei der Community ist wirklich irre. Je nach Thema, da überschlagen sich dann die Kommentare und das ist Wahnsinn. Also ich habe jetzt gerade geguckt, so die letzten 3, 4, 5 Wochen, gerade auf Instagram waren echt viele Videos dabei, die Millionen Views Schallmauer durchbrochen haben. Also 1,2, 1,9, 1,5, 2,7 Millionen. Also völlig irre. Kommentare, also ja, ich bin selber immer baff. Gerade letzte Woche oder Anfang, doch, wann war das? Vor ein paar Tagen habe ich das dann gemerkt, als an einem Tag irgendwie 4.000 neue Abonnenten dazugekommen sind und jetzt gerade so wirklich im Tagesrhythmus irgendwie zwischen 1.000 und 4.000 neue Abonnenten dazukommen. Und das ist für mich so irgendwie nicht greifbar. Ne? Also wenn ich überlege, ich habe November 2020 angefangen und eigentlich Januar, Februar so richtig aktiv 2021 mit Instagram losgelegt, was in der kurzen Zeit passiert ist.
Ja, Wahnsinn. 1,5 Jahre und wirklich, ich habe jetzt vor kurzem noch mit Kemal Üris einen Podcast aufgenommen und er hatte auch nur gute Worte für dich und er sagte auch so, ey, wer aktuell richtig rasiert, ist Immo Tommy. Er sagte, da gibt es keinen, der so krass am Wachsen ist wie du.
Ja, das ist auch so einer meiner Lieblingsmenschen, ja, der Kemal. Ja, das ist, wir telefonieren auch sehr viel, wir tauschen uns sehr viel aus, ich gebe ihm auch sehr viele Tipps. Ich beschäftige mich ja seit 2014 mit Social Media Marketing und versuche ja immer so wieder die Mechanismen rauszufinden, was einem helfen kann beim Wachstum. Es sind aber immer die klassischen Dinge, also es ist immer die Message. Viele halten sich auf und sagen, ja, du musst die Hashtags nutzen und die Uhrzeit ist richtig und weiß ich nicht. Also da gibt's ja viele Mythen, die draußen kursieren, was dazu führen kann, dass dein Video viral geht. Ich habe für mich festgestellt, es ist einfach nur der Content. Also es ist der Content und da gibt's einfach verschiedene Bausteine. Es ist zum einen die Hook, die ersten 4 Sekunden. Wie du den User im Prinzip anteaserst und dann später eben, wie du dann eben den Value bringst. Also wie du ihn dazu bringst, dass er länger das Video anschaut, weil je höher die Watchtime, umso höher die Relevanz und umso mehr Menschen sehen das dann auch einfach.
Ja, ich glaube, das ist auch ein entscheidender Punkt, dieses Thema Relevanz einfach. Also erstmal inhaltlich, ne, wie baust du es auf, damit es irgendwie Interesse catcht, aber dann einfach auch, wie relevant ist das Thema wirklich? Und ich glaube, dadurch, dass du dich geöffnet hast, insofern das breiter gemacht hast und jetzt einfach auch so Nice-to-Know-Content hast. Ne? Also das sind ja einfach Dinge, die kann man einfach mal so easy mitnehmen, die kann man so im Alltag anwenden. Wie ist das bei dir? Also die Tipps, die du da den Leuten mit auf den Weg gibst, wendest du die alle an oder ist das sowas, wo du sagst, ah krass, das habe ich gerade irgendwie ja selber aufgeschnappt, ist für mich jetzt gar nicht relevant, aber ich hau das mal raus.
Das sind ja viele Tipps drin, auf die ich durch Zufall komme, auf die ich aufmerksam gemacht werde durch meine Community. Vieles ist natürlich nicht relevant für mich, weil nicht alles ist relevant für jeden, ist ja logisch. Aber immer etwas ist für jemanden relevant. Das heißt, jeder kann sich irgendwo was rausziehen und da was mitnehmen. Und ich schnapp vieles selber auf. Ich kriege aber auch mittlerweile sehr, sehr viele Nachrichten von der Community, die mich selbst darauf aufmerksam machen, wo sie sagen, hey, guck mal, da gibt's das und das, wenn du das und das tust. Und dann greife ich das auf und mache daraus ein Video.
Und immobilientechnisch hast du ja gesagt, du hast mehrere Immobilien. Wie viele hast du jetzt?
Ich selber habe 10 Immobilien im Bestand.
Okay, und wie oft werden die Immobilien angeboten? Weil ich denke mal, das ist wahrscheinlich so das Ding, was dich jetzt täglich begleitet, oder? Dass jemand kommt und sagt, ey, ich habe hier was für dich, Immo-Tommy.
Ja, das ist nochmal was anderes. Also das war jetzt gerade mein privater Bestand. Das andere ist natürlich An- und Verkauf. Das Kunden, die kaufen wollen, Kunden, die verkaufen wollen, enorm großer Ansturm. Also tagtäglich im Grunde genommen. Die eine Seite, die kaufen will, die andere Seite, die verkaufen will.
Okay, also im Prinzip Immobilienmakler-Service, kann man sagen.
Genau. Ja.
Und das machst du aber ja auch noch gar nicht so lange, ne? Also ich glaube, du hattest im Vorfeld gesagt, auch eigentlich erst hauptberuflich seit 2020.
Ja, also ich habe vor 6 Jahren selber angefangen als Investor, habe mich da immer wieder reingefuchst, habe auch dem einen oder anderen Kumpel dazu verholfen, die erste Immobilie zu kaufen und habe das so nebenbei gemacht als Tippgeber immer mehr. Und ja, und dann als der Lockdown kam, bin ich dann so richtig reingegangen. Habe da die Zeit genutzt und bin da voll rein und habe dann auch schlussendlich Ende 2020 mit Social Media begonnen.
Ja, stark. Lass uns mal sozusagen am Anfang starten, weil das ist ja auch immer so ein Teil des Podcasts. Ne? Wo ist jemand jetzt heute? Du bist super erfolgreich, super stark am Wachsen. Hast dieses Immobiliengeschäft, man kann gar nicht sagen nebenbei, weil eigentlich ist Social Media ja fast nebenbei oder beides gleich, wie man es nehmen will. Aber wo bist du gestartet? Also du hast erzählt, du hast einen Hauptschulabschluss, dann hast du eine Ausbildung im Einzelhandel gemacht und hast als erstes Handyverträge verkauft. Wie ging es dann weiter? Weil also, ich sag mal, das wirkt ja jetzt nicht so, dass du von Anfang an, sage ich mal, in deiner Kindheit schon wusstest, so, ich werde auf jeden Fall irgendwann groß Immobilien machen.
Nee, als Jugendlicher war ich völlig verpeilt und verzockt und habe wirklich jeden Scheiß gemacht, den man sich, glaube ich, vorstellen kann. Habe, wie gesagt, wie du schon gesagt hast, meinen Hauptschulabschluss beendet, habe dann meine Ausbildung gemacht im Einzelhandel, war dann noch 2-3 Jahre im Einzelhandel, bin dann im Vertrieb gelandet, eben bei einem Mobilfunkanbieter, wo ich Handyverträge verklopft habe. Da hatte ich so meine erste Vertriebsschule, Vertriebserfahrung mit auf den Weg bekommen, die mich sehr gut geprägt hat. Und dann wurde ich eben abgeworben von dem Geschäftskunden von mir im Außendienst, weg vom Endkundengeschäft hin zum Geschäftskundengeschäft. Und das habe ich dann auch so 3, 4, 5 Jahre gemacht. Und parallel, während meiner Vertriebszeit eben 2014, habe ich dann mich mit Social Media beschäftigt, weil ich gemerkt habe, da passiert irgendwas. Da ist irgendwas, da gibt's einen Umbruch. Ja, irgendwie kannst du auf diesen sozialen Medien Menschen lenken, Menschen beeinflussen, Und das interessiert mich. Also hat mich so aus der vertrieblichen Komponente interessiert, weil da geht es ja auch immer nur um Psyche und wie man das schlussendlich miteinander verbinden kann. Also Vertrieb und Social Media Marketing, und es funktioniert gigantisch. Also vorausgesetzt, du kennst die Mechanismen, bist auch, ich sag mal, bereit und offen dafür, Neues zu lernen und aufnahmefähig und dich weiterzubilden und bleibst nicht stehen und bist jeden Tag am Ball, und da kannst du wirklich Welten bewegen.
Und das Social Media dann so 2014, was war dann so das Erste, was du da gemacht hast?
Da habe ich mit Facebook angefangen. Da war das Erste, was ich gemacht habe, war so eine Facebook-Gruppe, so eine Stuttgart-Gruppe aufzumachen, die irgendwie über Nacht 4000 Member hatte, weil es halt damals echt unfassbar einfach war, eine Gruppe hochzuzüchten. Die habe ich dann irgendwann umbenannt in, die habe ich witzigerweise immer noch, mache da aber aktiv nichts mehr. Ich habe da so Moderatoren drin. Die heißt jetzt mittlerweile Schwarzes Brett Stuttgart. Und da sind so 100.000 Members drin in der Gruppe. Und das ist so wie ein schwarzes Brett in einem Einkaufssupermarkt, was du kennst. So kaufen, Ankauf, Verkauf, anbieten, bla. Ich suche dies, ich brauche das. Damit habe ich angefangen. Dann habe ich eine Facebook-Seite, quasi eine Stuttgart-Seite als Pendant hochgezüchtet. Die hieß Dein Stuttgart. Habe das dann irgendwann mal marketingtechnisch genutzt, dass ich Firmen angeboten habe, Sponsored Posts schon zu machen, zu der Zeit damals, dass sie Geld zahlen, also lokale Unternehmer, und ich dann eben Werbung mache für deren Restaurant oder für Kino oder was auch immer. Und dann später mit einer Tattoo-Seite, weil ich selber ja voll tätowiert bin, habe ich eine Tattoo-Seite hochgezüchtet, mit so ein bisschen, ich würde mal sagen, mit Maßnahmen, die wahrscheinlich so in der sicheren Grauzone bewegen. Ich habe halt vieles probiert und habe dann halt eine neue Tattoo-Seite gegründet und habe die irgendwie auf 70.000 Abonnenten in 2 Wochen hochgezüchtet.
Wie hast du es gemacht?
Oh, das war mit einem Chatbot, mit ManyChat, habe ich das so gemacht, dass ich ein Gewinnspiel gepostet habe, und dann haben die User danach eine automatisierte Nachricht bekommen von ManyChat, und dann gab es ein Double, das habe ich dann so laufen lassen als Double Opt-in. Also, dass sie quasi das Double Opt-in bestätigt haben. Und habe ich dann nochmal als nächste Nachricht automatisiert, ein paar Sekunden später, hey, wenn du 2 Freunde, 3 Freunde markierst unter dem Post, dann ist deine Gewinnchance noch höher. Und das ist dann halt völlig eskaliert. Also, das ist dann, weiß ich nicht, der Post hat ja dann irgendwie 2,7 Millionen Reichweite oder so. Und hat die Seite halt hoch gedonnert. Und dann habe ich das gleiche wie mit dieser Stuttgart-Seite eben mit Tattoo-Studios gemacht. Hab dir gesagt, hey, pass auf, ich mache einen Sponsored Post für dich, kostet dich Summe X. Und hat auch sehr gut funktioniert. War auch ein gutes Tool für mich, um kostenlose Tattoos zu gewinnen. Und und so habe ich so immer wieder ein bisschen rumprobiert, aber da war noch nicht so das dabei, wo mein Durchbruch war.
Und das ist ja jetzt parallel dazu. Ja, und parallel dazu hast du aber Messemarketing gemacht, bis Corona kam, richtig?
Ja, genau. Ich war im Messebereich tätig, in Europas größte Messe für E-Zigaretten, habe ich mich für Marketing und Vertrieb komplett gekümmert. Also war da auch weltweit unterwegs, in China, in Shanghai, in Abu Dhabi, in Dubai, in Vegas, in Birmingham, in Paris, in keine Ahnung, also überall, wo es Messe in den Bereichen gab, war ich unterwegs und habe mich auch dann darum die ganzen Socials gekümmert, habe da auch die ganzen Seiten hochgezüchtet auf keine Ahnung wie viel Abonnenten und Interaktion, und gab dann auch entsprechend mehr Ticketverkäufe und so weiter und so weiter.
Also haben sie gesagt, ja, hier Tommy, du bist doch der Social Media Guy hier, du weißt, wie das geht, züchte mal auch bei uns so eine Seite hoch.
Ja, genau. Also im Prinzip war die Ursprungsidee eigentlich, dass ich nur Social Media mache, aber weil ich so ein autodidakter Typ bin und wenn ich Bock auf was habe und dann habe ich auch Lust, das zu lernen, und dann kann ich das sehr, sehr schnell auffassen und umsetzen. Und dann hat halt, der mich damals reingeholt hat, gemerkt, so, okay, der kann ja viel mehr, weil da gab es dann irgendwelche Werbedeals, die ich reingeholt habe mit großen Firmen und mit Ständen und also eigentlich war ich so bisschen Mädchen für alles, weil es ein Familienbetrieb ist. Aber es war eigentlich ganz geil, weil ich hatte echt enorme Handlungsfreiheit und ich konnte mich komplett ausleben.
Ja, und dann war Corona, Messe komplett gestorben in dem Moment. Und ja, dann hast du gesagt, alles klar, jetzt mache ich aber noch mehr Social Media. Hast angefangen mit TikTok und hast da sozusagen richtig Vollgas gegeben.
Ja, also ich habe nebenher immer wieder mit Immobilien gearbeitet, aber als dann Messe wegfiel und ich Zeit hatte, habe ich gedacht, was machst du jetzt? jammerst du jetzt alle, dass alles scheiße ist irgendwie und dass alles schlimm ist und obi doof? Oder nutzt du die Zeit, irgendwie neue Energie zu schöpfen und vielleicht ein neues Projekt zu starten? Und dann hat mich damals mein Sohn, der damals 7 Jahre alt war, darauf gebracht, einen Account auf TikTok zu machen. Und ich hatte damals noch gar keinen blassen Schimmer von TikTok. Dann haben wir so einen Papa-Sohn-Kanal gehabt, wo wir so Lip-Sync- und Dance-Videos gemacht haben. Nach 6 Wochen hatte der keinen Bock mehr. Und ein paar Monate später kam mir eigentlich so die Idee, hey, probier doch mal Education auf TikTok. Damals bin ich noch keinem gefolgt von den Finanz-TikTokern. Es gab auch so ziemlich niemanden. Es gab den Steuerfabi und ich glaube ein, zwei andere. Aber die habe ich erst später entdeckt. Habe dann eben mit Immo-Content angefangen und war dann halt völlig geflasht, dass das erste Video auf einem neuen Kanal 6.000 Aufrufe hat und das zweite Video dann 150.000 und ich dann irgendwie über Nacht 5.000 Abonnenten hatte und ich dachte, was ist hier eigentlich los? Ja, solche Mechanismen kenne ich gar nicht mehr.
Ja, und dann hast du gesagt im Vorfeld, du wurdest dann auch teilweise belächelt für deinen Content, den du gemacht hast, wie so oft. Na, jetzt kommen die Leute und sagen, boah, geil, was du da machst. Aber ja, jetzt hast du gerade gesagt, das war krass, schon zu sehen, wie schnell man da wachsen kann. Aber wie war so die Phase, die erste Phase und wann war so der Moment, wo du gesagt hast, okay, das kann richtig groß werden und da kann auch, sag ich mal, aus wirtschaftlicher Sicht richtig was draus entstehen?
Das ist mir aufgefallen, als ich dann schlussendlich den Trichter aufgemacht habe. Also als ich das erste Mal dann so, also ich habe erst am Anfang Content so produziert, dass ich immer straight in die Kamera geredet habe. Das war ein Thema. Das zweite Thema war, ich habe immer nur spitzen Immobilien-Content gemacht. Dann habe ich aber angefangen, mein Content-Format zu ändern. Insofern, dass ich nicht mehr nur straight in die Kamera geredet habe, sondern quasi so ein Gespräch dargestellt habe. Also zwei Personen unterhalten sich miteinander und auch weg vom straighten Immobilien-Content, sondern raus auf dieses breite Thema, wo die Masse anspricht. Als da die ersten Videos richtig viral gegangen sind, sowohl auf TikTok als auch auf Instagram, war es so, wo ich dann gemerkt habe, also TikTok war ein Video, das hat einen Sprung gemacht von 120.000 auf 380.000 und bei Insta bin ich dann von 23.000 auf 138.000 hochgejumpt. Also innerhalb von einem Monat, glaube ich, ja. Sowas. Mhm. Da war es dann auch so am Tag irgendwie auf Insta 4.000 Abonnenten oder so oder 5.000 teilweise auch, 6.000. Völlig irre.
Boah, das ist echt krasses Wachstum. Welches Video war so das erfolgreichste von den Abrufzahlen oder Kommentaren? Gab es da irgendeins, was so richtig heraussticht mit mehreren Millionen?
Ja, das war dieser Google-Flugtrick-Video. Das hatte, glaube ich, auf TikTok 4,7 Millionen Aufrufe und auf Instagram 3,7 Millionen Aufrufe.
Ja. Das ist schon ein Brett. Gibt es denn andere, die in dem Bereich unterwegs sind, die größer sind als du? Oder bist du da mittlerweile allen irgendwie davon gerannt?
Also plattformübergreifend würde ich sagen, bin ich der Größte. Also auf Instagram habe ich alle Finanzinfluencer sowieso überholt. Ich glaube, der nächstgrößere hinter mir ist Finanzfluss mit 297.000, 298.000. Ich habe gar nicht mehr geguckt. Und dann kommt Steuerfabi, Professor Finanzen ist hinter mir, muss korrigieren, aber mit großem Abstand. Also und danach kommt lange erstmal nichts mehr.
Krass. Ja, hast du ja auch im Vorfeld gesagt, dieses ganze Social-Media-Thema ist halt auch irgendwie eine Lead-Generierung. Also du bist sichtbar, Leute wissen, was ist dein Thema, was ist auch so dein Business, das sind Immobilien. Und über deine Sichtbarkeit bekommst du entsprechend neue Leads für dein Immobiliengeschäft, richtig?
Ja, genau. Also erstens das und zweitens sind jetzt natürlich durch die Größe auch Werbedeals zustande gekommen, also sogenannte Kooperationen. Also es haben sich so zwei Geschäftsfelder eigentlich aufgetan.
Machst du jetzt auch?
Ja, genau. Also wenn es passt von der Company her, mache ich das. Und dann gab es vor 2 Monaten, glaube ich, so den Ritterschlag für mich. Ich wurde so ziemlich auf allen Kanälen verifiziert. Also ich habe den blauen Haken auf Instagram, auf TikTok, sowohl als auch auf YouTube. Und jetzt, wenn alles klappt, gibt's den jetzt auch noch auf Facebook und dann bin ich überall durchverifiziert.
Ja, tatsächlich habe ich das auch gesehen, nachdem wir das erste Mal gesprochen haben und wusste dann, okay, ja. Für die zweite Aufnahme haben wir da auf jeden Fall nochmal so ein neues Thema. Also hast du das forciert oder kam das einfach durch deine Videos, durch deine Reichweite oder auch die anderen Beiträge über dich?
Das kam tatsächlich durch die anderen Beiträge, weil ich mittlerweile, glaubst du, an die 12, 13 Medienberichte hatte, ob RTL, Bild, Tagesschau, Süddeutsche Zeitung, Frankfurter Allgemeine, heute AT, also da gab es ja relativ viel Presse. zu meinen Themen. Und dann kam das, glaube ich, so, als 2012, 13, 14 Presseberichte über mich rauskamen, hat sich das so dann ergeben, dass erst auf TikTok, es war wirklich wie ein Film. Ich bin so einfach so random rein in die App, hab mir nichts gedacht. Geh rein, guckst auf einmal, ploppt so der blaue Haken auf und ich war noch mit meinem Vertriebler, meinem Mitarbeiter, der neben mir war und ich so, wow! Und ich so, was ist los, was ist passiert? Da sag ich, ich hab blauen Haken. Und eine Woche später kam er dann auf Insta, eine Woche später auf YouTube und ich bin aus dem Staunen nicht mehr rausgekommen.
Das ist so geil, wie du sagst, ein Ritterschlag. Also das zeigt einfach auch, was soziale Medien für eine Relevanz haben. Ne? Also was sozusagen dieser Blue-Check am Ende ausmacht. Das ist ja egal, ob in der Suche, in Kommentaren, fürs Standing an sich, hat das einfach einen riesen Wert. Ne? Und am Ende ist es eigentlich nur, dass eine Plattform sagt, ja, das ist der wirklich.
Ja, das ist auch nichts anderes. Also du hast auch keine Vorteile, weil viele denken so, ich habe jetzt mehr Reichweite oder was weiß ich. Also du hast nicht mehr Reichweite oder du hast nicht irgendwas Besseres als andere, sondern es ist halt einfach nur ein besonderer Status, der dir verliehen wird. Und klar, in den Kommentaren tauchst du immer weiter oben auf, als jetzt, wenn du unverifiziert bist oder bei der Suche bist du weiter oben. Aber sonst war es das eigentlich auch. Aber dadurch, dass es halt so schwer ist, den blauen Haken zu bekommen mittlerweile, hat es halt schon so einen besonderen Wert und schlussendlich ist es halt einfach nur, ich sag mal so, für die Außenwelt was fürs Auge.
Ja, und es ist auch ein Phänomen irgendwo, ne? Also ich weiß, dass sobald du irgendwie in der Fußball, ich weiß gar nicht, ob Regionalliga oder Dritte Liga spielst, bekommst du einen blauen Haken. Also du kannst auch 100 Follower haben und machst gar nichts auf Instagram, du kriegst trotzdem einen blauen Haken. Und wenn du jetzt nicht irgendwo im Fernsehen unterwegs bist oder so, dann zählt halt wirklich, ja, welche Artikel gibt's über dich, ne, wo wird über dich berichtet, also welche Themen hast du sozusagen außerhalb der Plattform. Und ja, das ist schon, finde ich, ein spannendes Feld. Und wenn du sagst, du hast das halt nicht forciert, sondern es kam einfach so, dann ist es natürlich umso cooler, weil du dann wirklich irgendwo ja von Leuten von TikTok wahrgenommen wurdest, die dann gesagt haben, ey, da sollten wir jetzt mal die Verifizierung durchziehen.
Ja, also ich kenne schon auch ein paar Leute, die für TikTok arbeiten oder für Insta oder für Google Alphabet, die mich kennen, ich kenne sie und die gucken so, was ich so mache. Und es kann natürlich schon sein, dass der eine oder andere gesagt hat, ja komm jetzt, Junge, jetzt gib dem Dude mal den blauen Haken. Der hat so viel gemacht.
Ja, ist ja auch zu Recht. Und Social Media technisch, wie ist da jetzt so der Ausblick? Weil ich würde gleich noch so ein bisschen über Immobilien reden wollen. Wenn man jetzt hier schon mal den Experten sitzen hat, ist ja jetzt auch gerade wieder eine sehr spannende Phase. Also ich weiß noch, als wir das erste Mal gesprochen haben, sah es noch anders aus als jetzt. Und da haben sich noch mal ein, zwei Themen aufgemacht. Aber rein Social Media technisch, sagst du, da hast du jetzt bestimmte Ziele vor Augen oder machst erstmal einfach so weiter und guckst, wo die Reise hingeht?
Ich mache erstmal einfach so weiter und guck, wo die Reise hingeht.
Straight.
Ja.
So, und du hast gesagt, du hast 10 Immobilien mittlerweile, aber wie bist du gestartet? Also du sagst ja auch oder schreibst, glaube ich, auf einer Seite, dass man schon so 2.500 oder 2.000 Euro netto verdienen sollte. Wie war das bei dir? Wann hast du gesagt, so jetzt wage ich mal den Schritt und kaufe die erste Immobilie?
Bei mir war es vor 6 Jahren circa. Da habe ich einfach mit einem profanen Facebook-Post mal geschrieben, lohnt sich Kapitalanlage Immobilien noch? Und dann hat sich das so ziemlich überschlagen, dass mir zig Leute geschrieben haben, ja, ja, klar, melde dich, und ganz viele Makler-Dudes irgendwie sich dann quasi darum gerissen haben, mir was zu verkaufen. Schlussendlich bin ich dann bei einer Firma gelandet. Da habe ich durch eine damalige Arbeitskollegin von Vodafone bin ich dann dort gelandet. Und witzigerweise einen Schul- und Kindheitsfreund dort auch getroffen in der Firma, der jetzt heute mein Mitarbeiter ist, den ich erfolgreich abgeworben habe. Und da habe ich losgelegt mit einem Ein-Zimmer-Apartment und einem Tiefgaragenstellplatz. Und damals, und das habe ich dann gemerkt, so, okay, das läuft irgendwie, das funktioniert. Und dann habe ich dann innerhalb von 1,5 Jahren schon das Ganze auf 4 Immobilien hochgeleveraged und habe mir dann immer weitere Objekte geholt. Und das hat ganz gut funktioniert. Jetzt ist es anders. Jetzt ist es komplett anders. Ich sage auch warum. Weil dadurch, dass die Zinsen locker um das 3- bis 4-fache gestiegen sind, seit damals oder seit jetzt in einem Jahr ungefähr oder dreiviertel Jahr, sprechen wir eine ganz andere Sprache. Das heißt, die Einstiegshürde ist viel höher. Also ich sage immer, mindestens 2,5 netto verdienen, damit da überhaupt was geht. Und die Banken sind viel, viel restriktiver geworden. Also früher wurdest du so durchgewunken, ja klar, finanzieren wir, kein Problem, machen wir. Jetzt ist es Wahnsinn. Also so viele Ablehnungen, so viele Dinge, wo die Banken sagen, wir wollen die Unterlagen, wir wollen das haben, dies haben, das haben, was davor nie gefordert wurde, wird jetzt restriktiv verlangt.
Ja, wie hast du so die letzten Jahre den Immobilienmarkt wahrgenommen? Du hast schon gesagt, da wurde alles durchgewunken, aber es war ja auch teilweise absurd, was für Preise verlangt wurden, oder?
Ja, die Immobilienpreise sind gestiegen ins Unermessliche. Wir haben ja im deutschen Markt eine Überbewertung durchschnittlich gesehen von 40%, was Immobilien angeht. Das ist aber halt auch das Problem, weil halt jeder oder weil Leute bereit waren, auch diese Preise zu zahlen. Ja, und wenn einer mal diesen Stein ins Rollen bringt, dass er den Preis bezahlt, dann, ja gut, dann kann ich das auch machen und ich auch und so schaukelt sich das halt hoch. Ne? Also das kann ja nicht sein, dass ein Immobilienwert irgendwie jetzt, weiß ich nicht, in manchen Orten in einem Jahr um 15% steigt. Warum? Ist das nichts gemacht worden? Ist keine Aufwertung, hat stattgefunden? Ist was anderes, wenn das Ding saniert worden ist oder so? Ja, und ich sag, okay, alles klar. Es fand eine Aufwertung statt durch eine Sanierungsmaßnahme. Jetzt ist das Objekt Mehrwert. Aber wenn es einfach so dasteht, wie es ist, ja, wie kann es 15-20% in 1,5-2 Jahren steigen? Und das ist ja nicht eine kleine Summe oder so.
Ja, Inflation. Also da schon irgendwie auf einem gewissen Level, was man vielleicht so gar nicht wahrnimmt,
ja,
oder so gar nicht drüber spricht, aber die Preise so hoch zu pushen, weil das Geld so günstig ist. Und jetzt hat sich das Ganze geändert, ein Stück weit gewendet. Siehst du denn jetzt, dass die Preise fallen, die Leute auf einmal verkaufen
sie fallen.
Wollen? Oder,
ja,
sie oder sagst du, nee, die Preise bleiben gleich und es ist einfach nur so, dass jetzt die Zinsen höher sind?
Nee, sie werden fallen. Also viele sagen, die bleiben gleich und die gehen hoch. Ich sage eben, das ist nicht der Fall, weil ich spüre und rede ja mit Menschen und die sagen mir, hey, ich habe mein Objekt inseriert seit 5 Wochen und es meldet sich kein Schwein. Ja, also im Umkehrschluss heißt das für mich, die Preise, was die Leute gerne hätten, was sie vielleicht noch vor einem Jahr bekommen haben, die kriegen sie nicht mehr. Ja, das heißt, wenn du dein Objekt verkaufen willst, musst du mit dem Preis runtergehen, weil A, interessiert sich keiner dafür und B, bei den Zinsen, die wir haben, wird es einfach auch nicht rentabel für die Leute sein. Das heißt, damit wir hier wieder ins Gleichgewicht kommen, ja, weil früher war der Zins niedriger und der Preis höher, muss jetzt im Prinzip der Preis runtergehen, damit der höhere Zins damit wieder abgefedert wird. Und das wird so kommen. Weil der Markt wird gerade so geflutet und überschwemmt mit Immobilien, wo die Leute verkaufen wollen. Das ist fast schon so Panikverkäufe, die da stattfinden, dass da auch nichts passiert. Also es sind so viele Leute, die ihre Objekte nicht loskriegen. Aber ich sag dann auch immer wieder so, du musst der Wahrheit ins Auge blicken. Du bist noch nicht richtig wach geworden, was da draußen abgeht. Dein Wunschpreis, den du gerne hättest, den du vor einem Jahr noch gekriegt hättest, wenn du es verkauft hättest, den kriegst du jetzt nicht mehr. Du musst jetzt mal locker 20% runtergehen.
Ja, ich habe ja auch so ein paar Leute in der Community gefragt, was würdet ihr Immo-Tommy fragen? Und eine Geschichte war, also wenn jetzt jemand, mal angenommen, jemand hat schon ein paar Immobilien, so wie du, und überlegt jetzt oder ist der Meinung, alles klar, ich finde, dass die Preise noch nicht so stark gefallen sind. Ich möchte jetzt verkaufen und dann in 2-3 Jahren wieder einkaufen, weil ich glaube, dass die Preise halt fallen werden. Sagst du, kann so aufgehen oder siehst du denjenigen eher in der Situation, wie du es gerade beschrieben hast, dass man jetzt gerade gar nicht das verkauft kriegt zu dem Preis?
Das Problem, was ich immer oft bemerke, ich mache jedes Wochenende auch so Frage- und Antwort-Sessions auf Instagram und schreiben mir enorm viele Leute, hey, ich habe eine Immobilie und wenn ich es jetzt verkaufe, mache ich 200.000 Gewinn. Dann ist meine nächste Frage, okay, was machst du mit den 200.000 Euro Gewinn? Ja, keine Ahnung. Also das größere Problem, was ich immer sehe, ist so, die Leute wollen ihre Objekte verkaufen, machen dann 100, 200, 300, 400.000 Euro Gewinn und haben sich gar nicht drüber Gedanken gemacht, was machen sie eigentlich mit dem Geld? Weil aktuell ist es ja noch in der Immobilie geparkt, ja, aber wenn es auf dem Konto ist und du nichts daraus machst, dann verliert es ja an Wert an der Zeit, ja, inflationsbedingt. Das heißt, viele verkaufen einfach so völlig wirr, ohne Sinn, also ohne sich Gedanken zu machen, du brauchst eine Strategie. Das heißt, wenn du kaufst, dann musst du ja wissen, ey, ich will neues Kapital sammeln, damit ich ready bin, wenn jetzt der Ausverkauf stattfindet da draußen, wenn Blut auf der Straße liegt, dass ich zulegen kann. Aber viele, die sagen, ja, dann habe ich halt 200.000 auf dem Konto rumliegen. Ja, aber warum? Was willst du? Auf dem Konto rumliegen ist ja das Schlimmste, was du machen kannst.
Wie ist bei dir? Sagst du, du gehst all in Immobilien oder stellst du dich da breiter auf Aktien, Krypto, Oldtimer, keine Ahnung, auf welchem Level du da unterwegs bist, aber weil ich sag mal jetzt so rein von deinem Motto und so würde man ja behaupten, okay, der ist so voll auf Immobilien und sieht da sozusagen das Heilmittel für alles drin.
Nee, ich habe Immobilien, ich bin aber auch seit 2017 in Kryptos drin, habe auch einen guten Freund von mir, der ETFs macht, also der berät da auch, ist Honorarberater, BaFin zertifiziert, bei dem ich da auch das eine oder andere laufen habe. Dann habe ich witzigerweise über meinen Vertriebler, der ist so ein Autofanatiker, der hat so ein Näschen für Fahrzeuge weit unter Wert finden, also so Oldtimer-Porsches, wo ich mir da den einen oder anderen über ihn geholt habe.
Witzig, weil ich habe das jetzt einfach nur so eingeworfen als weiteres mögliches Asset, weißt du, oder irgendwie ein Kunstwerk oder so. Ja. Aber dass du jetzt wirklich Oldtimer hast, ist schon, das ist schon cool.
Ja, ja, nee, da ist, ja, also das ist krass, weil ich weiß nicht, wie er das macht, aber der hat da echt ein Näschen dafür, dass er irgendwie so Oldtimer-Porsches, die draußen irgendwie für 30, 40 verkauft werden, für 11, 15.000 Euro kriegt. Dann nehme ich das und lasse es da stehen in der Garage oder fahre mal eine Runde irgendwie. Hat er so also diesen geilen Altwagengeruch und so dieses richtig alte Leder und auch so richtig so rough. Ja, ich mag ja so Oldtimer-Fahrzeuge. Ich finde, die haben viel mehr Charakter als die neuen Autos.
Ja, coole Sache. Jetzt, du sagst, ne, ich habe Oldtimer, Aktien, Immobilien. Das klingt alles natürlich super nice und Leute sagen vielleicht jetzt, ey, in 6 Jahren ist er hier so durch die Decke gegangen. Was waren so die Rückschläge oder was, wo sagst du auch so, das waren wirklich Hürden oder auch negative Erfahrungen, dass du mal sagst, das waren mal Momente, wo du gesagt hast, boah, vielleicht ist das ganze Immobilienthema doch nicht so easy, wie du dir das gedacht hattest.
Also wir sprechen ja gerade so über die schönen Seiten Business-Daseins, aber ich sag mal so, ich stehe jeden Tag vor Hürden. Ich stehe jeden Tag vor Problemen. Das Ding ist, der einzige Unterschied zu den meisten Menschen da draußen ist mein Umgang damit. Ja, also egal wie reich du bist, Probleme kannst du nicht wegkaufen. Also das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Und eine Sache, die mir mal jemand gesagt hat, ist, mit mehr Geld kommen mehr Probleme. Habe ich damals nicht geglaubt. Es ist tatsächlich so. Und die verändern sich. Aber es ist einfach nur, wie gehst du damit um? Und ich bin jetzt kein Typ, der irgendwie Rückschläge oder Probleme darin versauert, sondern ich versuche das gleich umzuwandeln und zu sagen, hey, okay, wie kann man das jetzt ändern? Wie machen wir es besser? Was ist die Lösung? Ja, weil ich finde, es ist Zeitverschwendung, sich in diesem Problem und in dem Rückschlag oder in sich darin zu suhlen und sich darin zu baden und sich zu bemitleiden und zu jammern und keine Ahnung, das ist, weiß ich nicht, Time-Wasting, weil es ändert ja nichts dran. Also das Problem ist nicht weg, der Rückschlag ist nicht weg, du hast ihn nicht verarbeitet, ja, und so kommst du dich vorwärts im Leben.
Ja, gute Aussage. Ich glaube, das sind so die Golden Nuggets, die man hier mitnehmen kann, weil das ist eben das Wichtige, wie gehst du mit diesen Rückschlägen um, ne? Und auch dieses Wissen, dass sie sowieso immer da sein werden, dass die Probleme immer da sein werden, aber du eben wissen musst, wie begegnest du ihnen.
Absolut.
Find ich super. Ich würde jetzt zum Abschluss gerne nochmal so ein paar Fragen aus der Community mit aufgreifen, wo du einfach mal kurzes Statement zu geben kannst, ohne dass wir jetzt uns da drin verlieren. Mhm. Aber so ein paar Sachen sind ja doch gekommen. Und eine Frage von einem Mitspieler aus meiner Mannschaft war, wie verdiene ich mehr Geld?
Wie verdiene ich mehr
Ganz
Geld?
Ganz plump.
Also der Frage bin ich auch immer wieder ausgesetzt. Am besten ist es zu analysieren, was machst du gerne, was liegt dir? Ja, also worauf hast du Bock, was ist dein Hobby und wie kannst du dein Hobby oder das, was du gerne machst, zu Geld machen? Wie kannst du es monetarisieren? Das heißt, wie die Möglichkeiten zusammen zu googeln, zu finden, Ideen und so dumm die Ideen vielleicht auch klingen mögen. Und da rede ich aus eigener Erfahrung, weil wie du schon vorhin gesagt hast, ich wurde ja sehr oft belächelt, als ich mit TikTok angefangen habe. Heute lacht keiner mehr darüber. Du sollst deine Visionen nicht mit jedem teilen, weil du wirst grundsätzlich von jedem ausgelacht und klein gehalten, weil das liegt so in der Natur des Menschen.
Cool. Also ich glaube auch, du hast jetzt gesagt, so mach dein Hobby zum Beruf, schau, dass du damit Geld verdienst. Ich glaube, ultimativ ist es ja letztendlich auch etwas, was du gerne machst du in der Regel dann irgendwie besser, häufiger, intensiver. Ja, also ich glaube, so eine ganz einfache Antwort könnte sogar sein, arbeite mehr.
Ja, also plump gesagt tatsächlich. Also schau mal, ich arbeite von bis jeden Tag, aber es ist für mich so, ich nehme das gar nicht als Arbeit wahr. Es ist für mich null belastend. 0,000. Wenn ich überlege, damals, als ich angestellt war, habe ich immer auf die Uhr geguckt, oh fuck, wann ist Feierabend? Ja, also ich hätte gerne Feierabend und ich will raus hier. Ich bin mehr auf Arbeit im Büro als zu Hause mit meiner Familie. Aber es ist für mich Hobby. Ich habe Bock drauf. Ich sehe jeden Tag die Veränderung. Ich sehe jeden Tag passiert Neues. Ich sehe jeden Tag, es ist einfach krass. Und auch was mein Hirn angeht. Ne? Also ich bin ja der Meinung, unser Hirn ist wie ein Muskel, den kannst du trainieren. Weil wenn ich überlege, wie bescheuert ich früher war und wie ich heute bin, ja, dann sind das einfach zwei Paar Stiefel. Und es gibt ja Menschen, die sagen, ja, du kommst so auf die Welt und du bist so geboren. Es gibt ja immer diesen schreckliche Sprichwort, du bist so geboren und du wirst so sterben und bla bla bla. Ist alles Bullshit. Also gar nichts bist du geboren. Du kannst selber entscheiden, welchen Weg du gehst. Und es steht und fällt immer alles mit Ehrgeiz und Disziplin. Mehr ist es nicht.
Geil. Dann noch eine Frage. Wie starte ich mit Immobilien, vor allem jetzt gerade in der heutigen Zeit, als Geringverdiener?
Ja, also als allererstes musst du dein Gehalt aufbessern. Weil das bringt uns wieder zu Frage Nummer eins. Ja, also als allererstes solltest du dein Gehalt aufbessern, weil als Geringverdiener wirst du in der aktuellen Marktlage keine Chance haben. Außer du hast enorm viel Eigenkapital.
Mhm. Und würdest du Leuten empfehlen, die jetzt noch keine Immobilien haben, für den Eigenbedarf oder als Kapitalanlage das Ganze zu starten?
Also ich habe damals auch als Kapitalanlage gestartet. Es ist viel sinnvoller, weil du kannst so viel von der Steuer absetzen, was du bei einem Eigenheim nicht machen kannst. So viel gegenrechnen. Der Bärenanteil des Kredits wird von deinem Mieter bezahlt und nicht von dir. Das hast du alles bei dem Eigenheim nicht. Bei Eigenheim darfst du wirklich 100% alles selber abstottern.
Ja, und ich glaube, das ist auch so ein Fehlglaube bei vielen oder womit sich viele auch nicht anfreunden können. Dieser Gedanke, ich kaufe mir jetzt eine Immobilie, ich zahle dafür Zinsen, ich tilge das Ganze, ich bekomme da natürlich auch was von den Mietern, aber parallel dazu bin ich selber Mieter.
Ja, ja, ist so. Also ich kenne ganz, ganz viele Leute, die haben 300, 400, 500 Objekte im Bestand und leben selber zur Miete.
Oh, ja, okay, also 500 im Bestand und selber zur Miete ist dann schon echt krass. Aber wahrscheinlich auch, weil sie einfach selber aus Erfahrung wissen, was du als Mieter irgendwie alles für Vorzüge hast.
Ja klar, die sagen, hey, ich will nicht selber meinen Kredit abzahlen, ja. Und dann gibt es natürlich die Gegenfrage, aber du zahlst den Kredit von jemand anderem ab. Da sage ich, ja, aber wenn irgendwas kaputt geht da drin, dann muss er sich drum kümmern. Und so blockiere ich nicht quasi meine Kreditwürdigkeit mit meiner Immobilie, die ich selber abzahle, mit der ich gar keine Steuervorteile habe, sondern nutze die dafür, dass ich die Immobilien vermiete und ich die ganzen Steuervorteile mitnehme.
Ja. Ja, man sieht, du bist da total im Thema. Also Immo-Tommy, der Name passt. Trotz deiner ganzen anderen Social-Media-Content-Geschichten, die du da rausbringst. Also das sind ja auch wirklich auch so kleine Hacks. Aber in dem Thema sieht man eben, dass du da wirklich der Experte bist. Und das bringt mich zu meiner letzten Frage, weil ich finde immer, große Community gepaart mit einer coolen Persönlichkeit. Da stelle ich mir die Frage, wann kommt der Immo-Sneaker raus?
Das ist witzig, dass du es sagst, weil ich da gab es eine Firma, die tun Textil bedrucken und die haben mir so ein T-Shirt angefertigt mit Immo-Tommy drauf als Logo und mit aus ziemlich coolem Material, also richtig dick und so von der Wolle und dann unten so eingestickt, so deren Brand oder deren Firma. Und jetzt hatte ich eine Kooperation mit einem Optiker, also mit einem Europas größten Online-Händler und die wollten auch eine Immo-Tommy-Brille mit mir launchen. Und jetzt kommst du mit dem Immo-Sneaker um die Ecke.
Also du siehst, dass das Interesse ist da, dass Leute mit dir Produkte für deine Community rausbringen.
Ja, voll. Absolut. Absolut.
Ich bin gespannt, was sich da noch so entwickelt. Aber war erstmal cool, dass wir wieder gesprochen haben, dass man hier nochmal so ein bisschen von dir erfahren konnte, wie ist der Stand bei dir, wofür stehst du, was treibt dich da an und wir auch nochmal so ein bisschen in diesem Bereich Immobilien unterwegs waren. Ich glaube, da konnten alle Zuhörenden hoffentlich ein bisschen was mitnehmen. Ich werde das wie immer, wie auch bei den anderen, die hier im Podcast sind, weiter verfolgen. Ich bin gespannt, wann du die Millionen knackst, was Follower und Co. angeht, aber da bist du ja kumuliert sowieso schon drüber. Also großen Respekt dafür und danke für deine Zeit, Tommy.
Danke auch für deine Zeit, hat mich sehr gefreut.
Cool, mach's gut, bis dann.
Ciao.
Das war Normal Gets You Nowhere. Und wenn du dich durch dieses Gespräch inspiriert fühlst, dann bewerte den Podcast doch bitte und teile ihn mit deinen Freunden, damit auch sie davon mitbekommen. Ich freue mich jedenfalls über dein Feedback. Mach's gut und bis bald.